9. November, 20.33 Uhr. Und ich freue mich richtig, dich zu sehen. Auch wenn ich dich vor einer Stunde schon gesehen habe.
Ja.
Aber es war auch tatsächlich die erste Stunde diese Woche.
Ja.
Und die Zeit und die Stunde, wo wir uns jetzt sehen, ist wahrscheinlich schon wieder die letzte für diese Woche. So wird's laufen. So wird's laufen. Wie geht's dir?
Geht so.
War jetzt nicht so die Woche, die einem positiv aufs Gemüt einwirkt, oder?
Nee.
Wollen wir mit der US-Wahl anfangen?
Ja, können wir machen.
Ja. Hast du es verfolgt, oder?
Ja. Ich konnte eh nicht schlafen. Also kann man
hast du die angucken. Ganze Nacht durchgezogen?
Ich habe einmal zwischen der, zwischen den ersten Polls ja um 1 oder so und dann nochmal um 2 und dann den nächsten wichtigen um kurz nach 3 habe ich mal eine Stunde versucht zu schlafen, aber konnte auch nicht so richtig schlafen und danach war es eigentlich eh vorbei.
Wann hat sich's für dich abgezeichnet? Gab's da so einen Moment, wo du wo du das erste Mal dich erschrocken hast oder irgendwie sowas? Und gab's so einen Moment, wann war der Moment?
Man hat ja schon ganz am Anfang, als ich habe diesen CNN-Livestream geschaut und schon ganz am Anfang kamen ja Umfragen, die analysiert haben in den einzelnen Counties, wie die Stimmen, also wie die im Vergleich zur letzten Wahl abschneiden. Und da hat sich ja schon sehr auffällig abgezeichnet, dass aus irgendeinem Grund Harris in den meisten Counties deutlich schlechter abschneidet, als Biden abgeschnitten hat. Und dann als ja die ersten Swing States waren ja North Carolina und Georgia. Und als die dann feststanden, sah es ja schon sehr schlecht aus.
Wie geht's dir seitdem so? Also wie wirkt das auf dich ein? Ich meine, man könnte ja auch sagen, ja, meine Güte, also es ist der Präsident von eines Bereiches, der eines sehr, sehr weit entfernten Landes.
Also es war ein extremer Schock. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit einem Gefühl beschreiben kann, das ich sonst schon mal hatte. Ich weiß nicht, also es hat sich sehr, sehr, sehr komisch angefühlt, irgendwie. Ich weiß nicht, so ein Gefühl, dass immer, wenn man dran denkt, man ist irgendwie wieder realisiert. Ich weiß nicht, fast als wäre jemand gestorben oder so. Also, sehr, sehr schlimm. Und je mehr man drüber nachdenkt, desto schlimmer natürlich.
Weil, und das sollte jetzt eben gar nicht irgendwie so despektierlich klingen oder irgend sowas, sondern weil dir sehr bewusst ist in Verbindung mit diesem Project 2025 und den Zielen, die Konservativen in den USA haben und die Finanzströme und die Gelder und die Einflussnahme, die dort mit im gesamten Raum steht, dafür spricht, dass es schon gerade bei den globalen Zielen, Klimakrise und so weiter, die USA nicht nur ein nicht verlässlicher Partner sind, sondern vermutlich ein enormer zusätzlicher Beschleuniger der ganzen Situation sein werden.
Ja, also zunächst mache ich mir große Sorgen um viele Menschen innerhalb der USA. Ich glaube, es ist das Project 2025, wenn man es sich durchliest, besteht letztlich darin, aus den USA eine Art christlichen Iran zu machen, also einen autoritären, klerikal-faschistischen Staat. Und mir ist sehr, sehr klar, dass sehr viele Menschengruppen dort um ihr Leben fürchten müssen, dass viele diese Amtszeit wahrscheinlich auch nicht überleben werden. Und das sind alles Menschen und dementsprechend sorge ich mich natürlich um diese Menschen. Und ja, darüber hinaus ist mir auch klar, dass das ein großer Rückschlag ist für die insgesamt für eine Weltordnung, in der Menschenrechte für alle gelten unabhängig davon, in welchem Land man lebt, für eine Weltordnung, die nach Regeln funktioniert, in der nicht einfach alle machen können, was sie wollen. Und überhaupt in einer Weltordnung, die irgendwie die Gesamtheit der Menschheit betont, die betont, dass es ein Planet ist, dass wir eigentlich darauf hinarbeiten, dass die Nationalstaaten mit der Zeit an Bedeutung verlieren. Und ja, das ist eigentlich ja die Weltordnung, der ich mich mehr oder weniger verschrieben habe, die ich beschützen und verbessern möchte. Und das ist wahrscheinlich der größte Rückschlag innerhalb meiner Lebenszeit bis jetzt für diese Ziele. Und wie gesagt, es gibt nicht viel, was mir mehr bedeutet als das. Ich mich dem eigentlich ja mehr oder weniger voll und ganz verschrieben. Und ich weiß nicht, inwiefern das vergleichbar ist, aber wenn vielen bedeuten ja zum Beispiel vielleicht ihre Kinder oder andere Dinge oder andere Menschen eine Menge oder vielleicht auch alles, und man sich dann vorstellt, so etwas passiert mit jemandem oder mit etwas, was dir sehr viel bedeutet, dann ist das natürlich schwer mit anzusehen. Hm.
Ist es etwas, was dir auch Hoffnung raubt, oder bleibt die davon zumeist unangetastet?
Also ich sehe das ja in der Regel, glaube ich, recht realistisch. Natürlich schwindet damit einfach die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Ziele erreicht werden, dass bestimmte Dinge gut ausgehen. Also die Hoffnung sinkt dadurch weiter. Aber sie war auch vorher jetzt schon, also es war ja nicht, dass vorher alles okay war. Sie ist jetzt einfach noch niedriger als vorher, auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass das möglich sein würde. Aber Hoffnung ist da auch kein, also spielt da eigentlich keine große Rolle. Das ist kein sinnvoller Begriff, um über sowas zu sprechen, weil es ist ja...
Naja, ich meinte eher im Sinne, ob du ganz persönlich noch Hoffnung hast, dass man das noch zu einem, oder welchen Einfluss auf das, auf deine Hoffnung, weil ich ja weiß, in dem Moment, wo du keine Hoffnung mehr hättest, wäre ja all dein Antrieb verloren.
Also ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass man, ich glaube prinzipiell schon noch, dass man Dinge tun kann, die eine positive Wirkung haben, so die das Ganze ein wenig besser machen. Dass die Wahrscheinlichkeit ungleich null ist, dass wir noch viele Menschenleben auch retten können. Sonst würde ich es ja nicht machen, so. Aber solange ich die Wahrscheinlichkeit für ungleich null halte, solange ich der Meinung bin, es lässt sich überhaupt noch etwas verbessern oder bewirken, solange werde ich natürlich auch weitermachen, unabhängig davon, für wie hoch ich die Chance halte. Also Hoffnung, das ist insofern kein sinnvoller Begriff, um darüber zu sprechen, dass man ja eigentlich eher auf Dinge hofft, auf die man keinen Einfluss hat. Also da kann man hoffen, so, aber das ist ja nichts, weiß nicht, ist jetzt nichts im engeren Sinne, worauf ich hoffe, sondern ich sehe das eher wie meine Prüfungen in der Uni, halt etwas, ich muss halt viel dafür machen und dann funktioniert das auch schon irgendwie. Nur, dass ich halt dafür sehr viel mehr machen muss als für eine Prüfung, weil bei der Prüfung weiß ich halt, es liegt eigentlich nur an mir zum Großteil, und bei all meinen anderen Zielen muss ich ja gegen Menschen arbeiten. So. Ja.
Was glaubst du, was wird das für einen Einfluss auf Europa haben in den nächsten 3 bis 4 Jahren?
Naja, man kann sich ja mal anschauen, was Alexander Dugin, also der letztlich Ideologe hinter dem russischen Angriffskrieg und überhaupt dieser Neoimperialismus in Russland, hat davon gesprochen, dass wir die Wahl gewonnen haben und dass er sich sehr darauf freue. Und ich denke, es muss ja nicht drumherum reden, es ist recht klar, dass die globalen Rechten, also sowohl die Republikaner als in den USA, als auch die AfD hier und der Putinismus in Russland, dass die eine ganz, ganz andere Ordnung der Welt wollen, in der eben es nicht die global universell gültigen Menschenrechte gibt, die für alle Menschen gleich sind, sondern in der die Welt wieder in Einflusszonen aufgeteilt ist, zwischen Großmächten, wie das im 19. Jahrhundert der Fall war. Und dass diese Großmächte innerhalb ihrer Einflusssphäre diktieren, wie die Menschenrechte auszulegen sind. Und es ist auch recht klar, dass die Rechten in Europa uns der russischen Einflusssphäre zuschreiben, offensichtlich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass unter einer ja, unter einer US-Administration von Trump. Die USA, das war ja schon immer seine Leitlinie, dass sie sozusagen wieder zurückkehren auf eine außenpolitische Doktrin, die sie ja schon mal eben auch im 19. Jahrhundert hatten, nämlich mehr oder weniger eine Nicht-Einmischungspolitik in europäische Angelegenheiten. Da kommen sie ja eigentlich auch her. Und wenn sie tatsächlich darin zurückkehren, also sozusagen die, ja, der einflussreichste, der militärisch stärkste, der wirtschaftlich stärkste Staat der Welt nicht mehr bereit ist, seine Kraft oder seine Ressourcen irgendwie dafür aufzubringen, Verantwortung zu übernehmen insgesamt in der Welt und irgendwie die demokratische Ordnung zu stabilisieren, dann ist das ein Problem, vor allem in der Ukraine natürlich, weil es ist ja Fakt, dass die USA den Großteil der Hilfe in der Ukraine leisten. Das man eigentlich sich auch mal fragen sollte, warum eigentlich, warum das nicht wir sind, wobei, weil uns betrifft es ja eigentlich noch deutlich, deutlich mehr. Das ist natürlich auch unabhängig davon ein Problem, aber das macht es ja nicht besser.
Nein. Aber weißt du, wer da schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen hat?
Ja.
Trump.
Ja, das stimmt.
Vor vielen, vielen Jahren, ja. Ja, wollen wir das Thema US-Wahl damit abschließen?
Ja.
Ja, aber lass uns gar nicht so lange über das Thema auf der anderen Seite des Teiches sprechen. Es gibt schon genügend Leute, die aus unterschiedlichsten Gründen, aus unterschiedlichsten Perspektiven jetzt wissen, wieso, weshalb, warum Trump wieder gewonnen hat, was jetzt passiert, wie das passieren konnte und. Wir sollten uns vielleicht mehr darauf konzentrieren, was wir so gemacht haben oder zu machen haben. Ja. Aber lass uns vielleicht erstmal über dein Studium sprechen. Haben wir aber im letzten Podcast nicht geschafft. In der letzten Folge. Wie sieht denn der Quizstand aus? Fangen wir damit doch vielleicht an.
Ja. Ich habe jetzt diese Woche nicht drauf geguckt, aber der letzte waren ja 4 Punkte. Aber ich hatte, also diese und letzte Woche hatte ich auch echt andere Sorgen, deswegen habe ich mich damit noch nicht mit beschäftigt.
Ja. Aber die 4 Punkte lagen, würde dann bedeuten, von der Punktzahl lagst du dann in deinem Schnitt, den du dir so erhofft hast. Beziehungsweise den du dir als Ziel gesetzt hast.
Also die Hälfte des ersten Jahres, die Hälfte des ersten Semesters ist rum und ich bin bei der Hälfte der Punkte, die ich im ersten Semester brauche, also das passt soweit, ja.
Okay. Was macht mein Lieblingsprofessor, der immer mit der Gasflasche unterm Arm auf dem Skateboard in
Hörsaal kommt? Auf einer Konferenz in Peking.
Auf einer Konferenz in Peking?
Vertretung.
Okay.
Ja.
Ich höre jetzt auch ganz häufig wenn ich so zur Arbeit fahre, ich muss ja jetzt immer Auto fahren statt früher Zug, und dann höre ich morgens immer den Deutschlandfunk und abends den Deutschlandfunk, das ist so mittlerweile meine Nachrichtenversorgung, so die halbe, dreiviertel Stunde. Und da höre ich jetzt ganz, ganz häufig doch noch, ja, vielen Dank, Herr Dr. Professor XYZ von der ETH Zürich. Vielen Dank, Herr Dr. XYZ von der ETH Zürich. Also ich bestimmt schon 2 oder 3 Mal oder so. Mir vorher gar nicht so aufgefallen, ja. Ich warte noch drauf, bis sie dann sagen, ja, vielen Dank, Jason Politotenka von der ETH Zürich. Ja, wie ist dir sonst so ergangen in Zürich? Gut, ist natürlich jetzt, die aktuelle Woche war wahrscheinlich ziemlich von dem US-Wahlen und vom Ampelchaos und also vielleicht auch im Kopf nicht so einfach zu verarbeiten.
Nee,
oder?
Da war wenig Konzentration auf Inhalte irgendwie. Also vor der Wahl, an dem Tag der Wahl selber, habe ich mich tatsächlich den ganzen Tag einfach versucht abzulenken mit Sachen, die ich dort so machen kann. Also ich war abends, auf dem Vortrag von meiner linearen Algebra-Professorin. Das hat sie so angekündigt vor der Stunde. Sie sagt, ja, hier halte ich einen Vortrag über die lateinische Sprache, aber als lebendige Sprache ist so ein Hobby von mir. Könnt ihr ja mal vorbeikommen.
Latein und, als lebendige Sprache.
Ja. Mhm. Also es geht letztlich darum, dass die Art und Weise, die in der Schule Latein gelehrt wird, ist ja als tote Sprache. Sprich, man lernt nicht, sie zu nutzen irgendwie, sondern man ich meine, ich hatte ja selbst auch jahrelang Latein in der Schule und da geht es halt darum, man übersetzt eigentlich Texte 1:1, man beschäftigt sich sehr viel mit den grammatikalischen Gegebenheiten, ne? Deklinationen, Konjugationen und Fälle und all das, was es dort gibt, Partizipien. Und dann, wenn man das kann, dann übersetzt man halt eigentlich Texte in der Regel so. Und sie hat halt darüber gesprochen, dass man ja eigentlich, oder dass der Grund, aus dem es eigentlich sinnvoll wäre, Latein zu lernen, ist ja die lateinischen Schriften, also die Literatur aus der Zeit des Römischen Reiches und auch des Mittelalters und der Renaissance, diese Schriften in Originalsprache lesen zu können und die Gedanken, die diese Menschen hatten, erfassen zu können. Weil jede Sprache hat ja, meine Sprachen sind ja nicht wirklich eins zu eins übersetzbar, sondern in jeder Sprache schwingt ein gewisser Blick auf die Welt irgendwie mit. Und in jeder Sprache gibt es bestimmte Nuancen und eine bestimmte Perspektive, die sich nicht in anderen Sprachen so ausdrücken lässt. Und das gilt natürlich auch für das Lateinische, halt, weil das ja in einer völlig anderen Zeit entstanden ist, in einem völlig anderen Kontext, in der die Menschen durch völlig andere Gedanken geprägt waren und völlig anders auf die Welt geblickt haben. So. Und das würde man in den lateinischen Schriften erkennen, wenn man eben nicht darauf getrimmt wird, ins Wörterbuch zu gucken und eins zu eins ins Deutsche zu übersetzen, weil das, damit geht der ganze Sinn des Ganzen verloren. Also wieso lernt man dann überhaupt Latein? Die Texte gibt es alle schon in Deutsch übersetzt. So. Das fand ich sehr überzeugend, dass das nicht so wirklich Sinn ergibt. Sie hat auch erzählt, ja, Cicero zum Beispiel ist ja einer, dem man nachsagt, das wäre einer der größten Redner aller Zeiten, der Menschheitsgeschichte. Und sie hatte auch so gefragt, ja, ich habe auch viele Reden von Cicero übersetzt. Und sie hatte einen Punkt, als sie gefragt hat, habt ihr das geglaubt, nachdem ihr die Reden übersetzt habt? Weil das klang halt nie besonders spektakulär. Was aber halt auch logisch ist, weil sie zum Beispiel erzählt hat, sie mussten sich in der Schule mit den Reden von Cicero beschäftigen, indem sie gezählt haben, wie viele von bestimmte Stilmittel in dieser Rede vorkommen. Also so und so viele Alliterationen und so viele davon. Und das ist natürlich völlig sinnfrei, weil das ist kein vernünftiger Maßstab für die Qualität einer Rede, dafür, wie sehr die Rede einen überzeugt oder wie sehr sie einen zum Nachdenken anregt. Das erhält man ja nicht dadurch, dass man zählt, wie viele Alliterationen enthalten sind. So, das fand ich alles ziemlich überzeugend. Auch, dass sie dann am Tag danach, wir hatten sie dann am Tag der Wahl selber, hatten wir sie dann, oder einen Tag nach der Wahl, als das Ergebnis bekannt war, hatten wir sie in lineare Algebra. Und Cicero ist ja so einer der auch bekanntesten Politiker aus der Zeit der Römischen Republik. Und sie hatte vorher gescherzt über einen Schriftsteller aus der Renaissance, der sich lustig gemacht hat darüber, dass die ganzen Renaissance-Gelehrten alle eine Obsession mit Cicero haben und dass, wenn die ihr Latein schreiben, dass die alle versuchen, Cicero zu imitieren und genauso zu schreiben wie er. Hat sich dann darüber lustig gemacht, über Menschen, die wahrscheinlich Cicero-Gemälde in ihrem Arbeitszimmer hängen haben. Und eine Professorin meinte so, sie hat sich ein bisschen ertappt gefühlt, obwohl sie nur drei hat in ihrem Büro. Und angeblich als sie mit ihrem Assistenten über die Wahl gesprochen hat, ist währenddessen eines der Cicero-Bilder umgekippt. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber oder inwiefern das, wie das funktioniert hat, aber ich fand es recht passend. Und ja, das hat mich entspannt auf jeden Fall, der Vortrag. Das hat mich für eine Stunde oder so abgelenkt, bevor es dann abends losging. Und auch Aufgaben, ich habe mir so für den Tag extra praktisch Aufgaben ausgelassen, damit ich an dem Tag dann die Aufgaben machen kann, die nicht so schwer sind und die irgendwie auch Spaß machen, so, also so, dass ich sozusagen produktiv sein kann, mich ablenken kann. Ich hatte so aus Physik Aufgaben, wo es um das Gravitationsfeld von ausgedehnten Körpern ging, also von Galaxien zum Beispiel, und man hat eben berechnet, wie sieht das Gravitationsfeld einer Galaxie aus und hergeleitet, dass die Sterne in den Außenbezirken der Galaxie sich langsamer bewegen müssten. Und dass die Geschwindigkeit sozusagen abfallen würde. Und das Ding ist ja, dass man, also das ist eine relativ einfache Rechnung tatsächlich, das ist keine Uni-Mathematik, sondern das funktioniert auch schon mit Mathematik aus der Schule, kann man recht leicht zeigen. Eigentlich nur, man braucht die Schwerkraft und die Zentrifugalkraft und setzt sie gleich. Und dann erhält man, dass die Geschwindigkeit abnehmen muss, je weiter man sich vom Galaxienkern entfernt. Und das tut sie halt nicht. Also wir können mit Teleskopen beobachten, dass die Sterne in den Außenbezirken der Galaxien sich nicht langsamer bewegen. Und die Geschwindigkeit konstant bleibt. Und dafür gibt es ja eigentlich nur zwei Ursachen. Also entweder das Gesetz der Gravitation ist falsch oder es gibt mehr Masse, die eine zusätzliche Beschleunigung bewirkt. So, das sind die beiden Möglichkeiten. Und diese mehr Masse, die nennen wir dunkle Materie. Das ist ja diese Hypothese, um die es geht in der Physik momentan, diese dunkle Materie zu finden. Und ich fand das irgendwie, ich wusste das, ja, das war nichts Neues für mich in dem Fall, aber ich fand es trotzdem sehr imposant irgendwie, wie der Professor dann eben meinte und irgendwie, ist, wie gesagt, war mir klar, aber wie er es so gesagt hat, dass wir an dem Punkt nicht wissen, woran das liegt. Also er hat hergeleitet, hier die Mathematik sagt, die Sterne müssten sich langsamer bewegen, tun sie aber nicht und wir wissen nicht warum und es liegt an ihrer Generation herauszufinden, warum und was diese zusätzliche Masse ist und wo sie herkommt. Und auch wenn das nichts Neues war, fand ich das irgendwie sehr motivierend. Das waren so die Art und Weisen, auf die ich versucht habe, mich etwas abzulenken von der US-Wahl. Ja. Aber ansonsten, danach habe ich eigentlich nichts mehr geschafft.
Naja, aber das, ich meine, letztendlich, du hast ja auch noch inhaltlich Stoff so ein bisschen zu bewältigen. Von daher freue ich mich, wenn es dann immer auch mal was Positives oder was Schickes zu erzählen gibt.
Ja.
Kommen wir zu deinem Auftritt in Mannheim?
Ja.
Erzähl. Warum, wieso, weshalb, warum warst du in Mannheim?
Es war der zweite Teil des Consilium-Kongresses. Das ist ein medizinischer Kongress, also von ÄrztInnen zum Großteil. Und wir haben ja schon mal erzählt vom ersten Teil in Berlin vor einigen Monaten. Und nun war eben der zweite Teil in Mannheim. Und ich habe praktisch es war dasselbe Programm, ein Interview mit dem wissenschaftlichen Leiter des Kongresses, prinzipiell zum Thema Autismus und meiner Innenperspektive auf die Welt. Und das Ziel des Ganzen ist, dass dort ja hunderte ÄrztInnen, die auch viel mit AutistInnen zu tun haben zum Großteil, dass sie dort lernen können von dem, was ich sage. Und im Idealfall das auch praktisch anwenden können dann. Und dass das dann hoffentlich in der Zukunft dann AutistInnen, die dann dort diagnostiziert oder behandelt werden, zugutekommt. Das ist der Gedanke dahinter. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Chance, weil das wirklich vor Hunderten oder diesmal sogar vor über 1000 insgesamt immer noch die ganzen die es diesmal online verfolgt haben, mit dazu zählt, dann sitzen da ja wirklich Hunderte oder Tausende der Menschen, die es gerade erreichen muss. Und da hat man natürlich wirklich eine Chance, etwas zu bewirken. Deswegen war mir dieser Auftritt auch sehr wichtig. Und hinzu kam natürlich noch, dass wir diese Spenden-Challenge am Laufen hatten. In Berlin wurde um Spenden für die Nelson-Sobotsch-Stiftung gebeten. Das wurde kurz angerissen, das Thema. Und man hat dann eine Art Wettbewerb daraus gemacht, wer denn mehr Spenden zusammenkriegt, Berlin oder Mannheim. Und auch da bin ich natürlich sehr gespannt noch auf das Ergebnis.
Da hat Berlin aber, glaube ich, auch ordentlich vorgelegt.
Ne? Ja, es war ziemlich viel.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ja. Wir können ja den Link zum Spendenkonto vielleicht mal mit unten auch in die Podcast-Shownotes packen. Dann kann da jederzeit immer mal so ein bisschen gucken. Wir sprechen da so häufig drüber. Aber dann kann da jeder auch immer ein bisschen schauen, wie es da aussieht.
Ja, und dann nach dem Auftritt war ich noch beim Referentenessen und habe damit mit einigen Menschen gesprochen. Es waren natürlich sehr, sehr spannende Gespräche, weil halt alle richtig Ahnung hatten, worüber sie so sprachen. Also es waren halt kein Smalltalk so, sondern sie haben halt über medizinische Themen gesprochen.
Mit wem hast du dich da so, oder was war da so im Rückblick, ohne jetzt das Gesamtgespräch wiederzugeben, aber vielleicht so ein einzelner Aspekt oder so?
Also einige tatsächlich von anderen ReferentInnen auch, die dort gesprochen haben, haben mich dann nochmal auf meinen Teil angesprochen und haben auch um Rat gebeten teilweise. Also ein Arzt zum Beispiel hat so zum ersten Mal von mir diese Charakterisierung eines Meltdowns gehört und den Unterschied zu einem Wutanfall. Und er war sehr neugierig darauf, wie er denn bei seinen PatientInnen zum Beispiel diese Unterscheidung von außen treffen kann, vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, an dem Kommunikation so schon gar nicht mehr möglich ist. Ob es überhaupt einen Weg gibt, für Außenstehende Wutanfälle und Overloads, Wutanfälle und Meltdowns zu unterscheiden. Weil ich das eben angesprochen habe und gesagt habe, dass sie eigentlich, dass es zwei Dinge sind, die nichts miteinander zu tun haben Außer, dass neurotypische Menschen sich schlecht unterscheiden können, weil sie sich vielleicht durch ähnliche Verhaltensweisen äußern. Es sind aber nicht nur verschiedene Dinge, sondern sie haben halt wirklich eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Also auch diese Metapher der Kernschmelze wurde wieder thematisiert. Also diese Analogie letztlich zu einem Atomreaktor, in dem der Druck sozusagen unkontrolliert steigt. Das waren alles Themen, die wurden thematisiert, aber auch ABA wurde wieder, also ich wurde zur ABA zitiert, in Chaos auf Augenhöhe habe ich ja in einem Abschnitt darüber geschrieben, über diese missbräuchliche Therapieform. Und das wurde nochmal zitiert, ob ich dazu nicht nochmal äußern wolle oder was sagen wolle. Also wieder sehr spezifische Fragen und auch wirklich gute Fragen, zu denen ich viel erzählen konnte. Und auch ein Publikum, von dem man gemerkt hat, dass es dem Ganzen irgendwie so gewachsen ist und dass das die Richtigen sind, die das gerade hören. Also ein guter Anlass.
Okay. Und du hast dann beim Referentenessen gerade gesagt, dass da auch Leute waren, die wirklich auch andere spannende Themen sehr tief und sehr detailreich bedienen konnten. Das heißt, ich gehe davon aus, du hast irgendjemanden auch hinsichtlich seines Wissens wieder ausgesaugt, so ein bisschen, oder?
Ein wenig. Also wir haben ja viel über auch so grundsätzlich über das Konzept der öffentlichen Gesundheit gesprochen und wie sich das auch in der Pandemie zum Beispiel entwickelt hat. Ich habe dort meine Sorge geäußert, dass sich so ein bisschen dass ich der Meinung bin, wir stehen irgendwie schlechter da als vorher, weil sich jetzt so völlig bei den Menschen eingebrannt hat, Gesundheit sei irgendwie Privatsache, was ja Unsinn ist. So, es funktioniert ja gar nicht. Es gibt ja den Begriff öffentliche Gesundheit, so, weil Gesundheit eben auch eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Und darüber hab ich mit einigen Menschen gesprochen. Ein ehemaliges Mitglied der STIKO zum Beispiel war auch da.
Ah, okay.
Oder eben der wissenschaftliche Leiter des Kongresses, der mich auch eingeladen hat, mit dem ich sehr viel gesprochen habe. Oder der mein Vorredner sozusagen. Was ein bisschen nervig war, dass ich da natürlich zum Essen immer rausgehen musste.
Mhm.
Also es war so ein Restaurant, wo es praktisch so, also wo es so Gänge gab. Es gab keine Karte, sondern es gab sozusagen, man hat so 3 Gänge bekommen. Und die Kellner haben mir das dann halt immer richtig so rausgebracht. So. Also sie sind dann an den Tisch gekommen, haben alles gebracht und dann sind sie mit mir sozusagen rausgegangen und haben es in den Tisch. Das war ein bisschen skurril.
Okay, also war es auch schon ein etwas feineres Restaurant.
Ja.
Okay, aber einerseits, ich gebe ich dir vollkommen recht, ja, das ist dann ein bisschen skurril und das ist auch vielleicht ungewohnt. Im Umkehrschluss ist es etwas, du hattest das Referentenessen ja gar nicht auf dem Schirm.
Ja.
Und man hat dann explizit nochmal gefragt und gesagt, dass sie sich sehr freuen würden, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass du dabei sein kannst. Und dann habe ich ja auch ganz klar geschildert, was die Möglichkeiten sind, dass du halt irgendwie draußen essen musst und so und das ist die Situation. Und dann haben die das alles vorbereitet und haben gesagt, alles klar, dann geht Jason zum Essen nach draußen.
Ja.
Also einerseits finde ich es gut, andererseits kann ich es natürlich so ein bisschen verstehen. Also du musst mir dann halt sagen, wenn ich da, also ich möchte natürlich auch jetzt nicht wirken wie der Manager von so einer Popband, die so weltweit unterwegs ist und die dann, wenn die so einen Rider abgeben, dann immer sagen, ja, wir wollen noch eine Tüte M&Ms, aber sortieren sie die roten aus oder so. Also darum geht's ja nicht. Das muss ich dir sowieso nicht sagen. Aber ich will mich da natürlich auch nicht so weit einmischen. Ne?
Nö, es war schon gut so, dass ich dabei war.
Schön.
War ein cooler Abend.
Weil ich war hin und her gerissen, als ich dann gecheckt hatte, naja, wenn das Essen um 19.15 Uhr ist, dann bist du ja um 19 Uhr fertig.
Mhm.
Und das direkt am Bahnhof. Das heißt, du kannst dann nach Hause fahren.
Stimmt, aber dann wäre ich um Mitternacht zu Hause
gewesen. Du wärst um Mitternacht oder so zu Hause gewesen, ja, aber du hättest dich heute ausgepennt und wärst heute dann sofort zu Hause gewesen.
Ja.
Ja. Wärst dann aber wahrscheinlich nach Kassel gefahren.
Ja.
Und wärst ungefähr um dieselbe Zeit in Kassel gewesen wie heute Morgen von Mannheim.
Wahrscheinlich.
Von daher passt's dann wieder, ja. Ja, ja. Ja. Das heißt, hinsichtlich der Spendensumme kannst du jetzt noch gar nichts sagen, wie es aussieht.
Nee, das dauert ja mal ein bisschen, bis das angezeigt wird.
Das ging aber beim letzten Mal ging das doch sofort, oder nicht?
Nee,
es war auch. Es kommt, glaube ich, immer drauf an, wie die es auch überweisen. Ne? Wenn die es per PayPal machen, sieht man das sofort.
Ja, dann muss ich mal gucken.
Dann sieht man das sofort. Das können wir uns ja dann mal können wir uns ja dann mal anschauen. Ja, aber schön, dass du mit Mannheim dann wirklich ein positives Erlebnis diese Woche hattest. Ja. Und ich denke, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, wir hatten beide zusammen noch ein weiteres richtig positives Erlebnis diese Woche. Denn wir hatten in dieser Woche einen längeren ausführlichen Videocall mit der neuen Geschäftsführerin oder einer der neuen Geschäftsführerinnen von Leonine, Wiedemann und Berg, Richard Quirinberg, und haben uns über eventuelle Möglichkeiten eines zweiten Teils Wochenendrebellen unterhalten. Und auch wenn wir inhaltlich erstmal dazu gar nichts sagen wollen, also was das Inhaltliche eines möglichen Films angeht, wir machen es so, du beschreibst einfach mal dein Gefühlsleben so, was das angeht, so im Nachgang zu diesem Gespräch. Ohne natürlich aufs Inhaltliche einzugehen, aber einfach so, was ist so in deinem Kopf und in deinem Bauch los diesbezüglich?
Ich kann jetzt das, was ich sage, nicht begründen, weil ich kann es nur begründen damit, wie das Gespräch verlaufen ist. Aber ich hatte ein sehr, sehr, sehr positives Gefühl und ich fand das Gespräch sehr vielversprechend. Es hat mich davon überzeugt, dass das definitiv eine Möglichkeit ist, dass es diesen zweiten Teil geben könnte und dass er mindestens genauso gut werden könnte wie der erste. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil ich glaube wirklich, es besteht eine gute Chance, dass wir auch die Leistung, die der erste Teil erbracht hat für die autistische Community, dass wir die wiederholen können. Und das wäre natürlich eine sehr, sehr wichtige Zeit jetzt gerade, um das zu tun. Deswegen das Gespräch war ein Tag nach der Wahl und es war so ein bisschen, es hat natürlich nicht über das irgendwie hinweggetäuscht, du hast es auch nicht gut gemacht, aber es hat mich ein bisschen aus dem Ohnmachtsgefühl rausgeholt. Es hat wieder ein wenig, es wurde nicht besser dadurch, die Lage wieder besser wird, aber ich hatte das Gefühl, ich bin wieder drin, ich bin wieder im Handeln, ich bin nicht mehr im fassungslos vom Bildschirm gucken und denken, ich kann gar nichts tun. Das war ein sehr schönes Gefühl.
Ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, weil wir an dem Tag haben wir morgens telefoniert. Morgens, als ich zur Arbeit gefahren bin, ich hatte mir den Morgen den Wecker auf, ich glaube, weiß gar nicht, 4:30 oder irgendwie sowas gestellt, weil ich auch gedacht habe, das dürfte so die Zeiten sein, wo die Entscheidung näher rückt. Und und dann war ich auch relativ konsterniert. Erstmal bin dann zur Arbeit gefahren, auch etwas früher sogar, weil ich gedacht habe, okay, das wird ein lethargischer Tag für dich im Kopf. Also brauchst du länger für die Sachen, du musst früher los. Und da haben wir telefoniert und da haben wir auch Videotelefonie gemacht. Und da hatte ich wirklich Sorge um dich ein bisschen. Da habe ich wirklich, da ging mir wirklich ein bisschen der Kackstift, zumal ich wusste, ich kann jetzt nicht so ganz kurzfristig auch runterfahren, um dich zu sehen und dich zu unterstützen oder so.
Ich habe überlegt tatsächlich, ob ich zurück nach Hause fahre, aber ich merke jetzt immer noch diesen einen Tag, den ich dort dann, also ich bin den Tag nach der Wahl, bin ich nur zu linearer Algebra gegangen, den Rest habe ich geskippt und ich merke, dass ich das immer noch nachholen muss, also diese 4 Stunden, 5 Stunden, die ich verpasst habe, die wirken immer noch nach und 3 Tage zu verpassen, das ist der Beginn eines Teufelskreises, wo man dann nicht mehr rauskommt, wenn man sich nicht die Sachen auch angucken kann.
Du weißt parallel schon, dass wir bald nach Bilbao
gehen. Ja, aber da kann ich mir das ja parallel angucken. Das ist ja keine Zeit, in der ich sozusagen nichts machen kann.
Okay, verstehe, ja. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, beim Gespräch rund um Teil 2. Meine Gefühlslage war ähnlich positiv wie deine, würde ich sagen. Und das, was ich eben schon gesagt habe, dass es mir einfach gut getan hat zu sehen, dass es etwas gibt, was dir momentan richtig gut tut. Und das war in diesem Gespräch spürbar, auch wenn das nicht in irgendeiner Art und Weise eine Situation bessert oder irgendwie sowas. Hat's halt gut getan, so wie du es gerade beschrieben hast, so dieses, du bist wieder in einer Situation des Handels, wo du wieder was bewegen kannst. Und an dem Tag, in dem Gespräch, würde ich sagen, hast du eine ganze Menge bewegt, um es mal spoilerfrei über die Bühne zu bekommen insgesamt. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich denke, wir lassen dort die Profis jetzt auch einfach erstmal ihren Job machen so. Aber ich sehe das genauso wie du. Wir haben ja schon relativ häufig und relativ lange rund um mit dem einen oder anderen immer mal so über Teil 2 gesprochen. Das ist jetzt so das erste Mal, dass ich wirklich ein richtig, 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 richtig gutes Gefühl habe.
Ja.
Und dass es jetzt auch gut ist, jetzt wieder erstmal machen zu lassen.
Ja.
Und sich auf das Ergebnis freuen.
Ja.
Weißt du? Und dieses, ich freue mich aufs Ergebnis, habe ich jetzt so das erste Mal. So. Das war bei den anderen Sachen noch nicht so, dass ich da so dabei war und dran war. So irgendwie. Ich kann das ist blöd, wenn man das über das Inhaltliche nicht sprechen kann und will.
Ich
und
kann da auch wenig weiteres zu sagen.
Eigentlich. Ja. Lassen wir das Thema außen vor. Aber es hat auf jeden Fall richtig, richtig gut getan. Da geht's mir genauso wie dir. Und wenn der Film, also der zweite Teil, nicht gut wird, weißt du, was ich dann mache?
Was?
Dann kanzle ich alle ab, wie es diese Woche Olaf Scholz mit Christian Lindner gemacht hat. Hast du das gesehen?
Natürlich.
Lass mich raten, das war in diesem Moment die zweite kleine Phase, wo dir ein Lächeln übers Gesicht gehuscht ist und du ein klein wenig Freude empfinden konntest.
Also, ich muss sagen, es war eine sehr naive, also ja, ich musste, als ich gesehen habe, wie er Lindner wirklich geschlachtet hat, ich musste lächeln dabei, aber mir war auch klar, das könnte auch ein Problem werden. So, es war nicht so, dass mich das positiv in die Zukunft blicken lassen hat oder dass mich das tatsächlich positiv gestimmt hat in dem Sinne oder mich beruhigt hat. Aber ich musste, als ich mir das erstmal unmittelbar in dem Moment, konnte ich das auch einfach mal mir angucken und mich darüber freuen. Ja. Weil es war sehr, es war eine Form von Genugtuung, sich das irgendwie anzugucken. Aber mir war auch in dem Moment direkt klar, was das bedeutet. Nämlich vielleicht, wahrscheinlich, eventuell Friedrich Merz als Bundeskanzler.
Ja.
Und das wäre der nächste große Brocken.
Ja.
Deswegen weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber es war schön zu sehen, das auf jeden Fall.
Ja, und durch die vorgezogenen Neuwahlen könnte auch die Taktik vom Bündnis Sarah Wagenknecht aufgehen, sich eigentlich in allen Koalitionsverhandlungen, die dann im Land geschehen, sich dort so alles zur Zerstörung zu bringen oder nicht zu machen, weil man ja eigentlich will man ja in die Bundespolitik.
Ja.
So, und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das sich entwickelt, weil ich habe da einfach kein gutes Gefühl so irgendwie.
Es ist ja, also, ich meine, es sind ja jetzt insgesamt dann zwei demokratiefeindliche Parteien, die Möglichkeit haben, alle anderen zu erpressen, weil sie im Zweifel gemeinsam ja eine Mehrheit hätten. So, das ist, muss man ja sagen, an dem Punkt ist es fast schon zu spät für eine Demokratie, weil sie hat die Kontrolle schon verloren. Ich weiß nicht, wie das noch gut gehen soll. Und dass Friedrich Merz kein standhafter Demokrat ist, auf den Verlass ist, das ist ja sowieso klar. Also, was soll ich sagen? Ich bin bei Ilna, glaube ich, gesehen, wo er davon spricht, dass man Windräder irgendwann ja auch wieder abbauen könnte, weil die hässlich seien. Und das erinnert mich schon sehr an Trump aus der 2016-Phase. So. Also das oder dann von unserem Lieblingsthema Kernfusion hat er wieder gesprochen, dass er einen Fusionsreaktor in Deutschland ins Netz bringen sollte. Wir haben schon mal eine ganze Radio-Rebell-Episode darüber gemacht, warum das Unsinn ist. Das ist so postfaktisch und spielt genau auf das, worüber wir, ich glaube, in der vorletzten Episode schon mal gesprochen haben, dieses ich gebe mir nicht mal Mühe mit Lügen, ich mache es einfach, weil ich weiß, dass ich es kann und dass es keine Konsequenzen hat, weil es den Menschen egal ist. Das ist sehr, sehr gruselig und ich habe auch, um ehrlich zu sein, wenig Bedürfnis, nach Deutschland zurückzukommen, jemals, wenn Merz hier Kanzler wird.
Verständlich, einerseits, ja. Aber ich glaube, er wird es auch ohne dich schaffen.
Naja, vielleicht verliert Deutschland und auch einige andere Menschen, die das Potenzial hätten, hier was zu bewirken.
Ja, ich weiß nicht, ob da ein März alleine ausreicht, aber wir haben ja auch noch ein paar Jahre vor uns und es kann noch eine Menge passieren und eine Menge an Entwicklung geben, die vielleicht tatsächlich dazu sorgt, dass es ein bisschen schwierig. Aber ich will jetzt hier auch keinen apokalyptischen Podcast starten, der hier Folge für Folge die übelsten Weltuntergang.
Ich würde sagen, wenn wir apokalyptisch werden würden, könnten wir noch auf andere Sachen. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt apokalyptisch war. Ich würde sagen, wir haben uns noch recht
realistisch zurückgehalten. Ja. Es ist sogar einigermaßen realistisch.
Ja.
Ja, verstehe ich. Trotzdem meinte ich in dem Sinne mit apokalyptisch nicht. Ich möchte einfach nicht nur über Scheiße reden.
Ja.
Ist genug Scheiße, JC. Ach so, wir haben was ganz Wichtiges vergessen.
Was denn?
Ich muss noch erwähnen, dass ich eine ganz, ganz tolle Ehefrau habe. Sie ist die beste Ehefrau, über die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich bin ein sehr, sehr glücklicher Mensch und ich bin jeden Morgen dankbar und küsse meine eigenen Füße aus Dankbarkeit dafür, dass ich so eine tolle Ehefrau habe. Und du sollst jetzt dasselbe sagen über deine Mami.
Nee.
Wie nee?
Nee.
Du kannst auch das mit den Füßen küssen weglassen.
Nee.
Dann kannst du aber zumindest mal sagen, dass du eine tolle Mami hast.
Ja, habe ich.
Ja, dann sag das doch mal.
Das habe ich ja hiermit jetzt bestätigt. Nee, ich bin kein Fan davon, Sachen zu sagen, die mir im Mund sind.
Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Ja, das weiß ich doch. Ja. Das ist so wie in dem Film in der Szene. Ich liebe dich. Ja, ich weiß. Ja.
Ich könnte das auch sagen, weil es stimmt ja. Aber ich weiß, es an dem Moment wäre es auch eine Konvention, das zurückzusagen. Und deswegen sage ich es auch nicht, selbst wenn ich es meine.
Ja.
Einfach aus Prinzip, um diese Konvention zu missachten.
Genau. Ja, und zusätzlich hast du es früher mal begründet mit, ja, aber du weißt doch, dass ich dich lieb. Warum soll ich dir das sagen?
Auch das stimmt, ja.
Ja. Absolut nachvollziehbar.
Vor allem ist es ja auch so, dass ich es schon mal gesagt habe. Und es wäre ja eher so, also wenn sich das plötzlich ändern würde, dann würde ich das sagen. Dann
müsstest
du
Bescheid sagen,
ja.
Kommst du so mit dem Strauß Blumen und sagst so, ah, oh, Papsi, ich liebe dich nicht mehr.
Ja. Ist ja auch schon effizienter, das nicht jedes Mal zu sagen, ja, man muss es einmal am Tag erneuern, sondern einfach dann zu sagen, wenn sich's ändert, so.
Hm. Stimmt.
Ja.
Da ist was dran. Ja, was liegt an in den nächsten Tagen und Wochen? Wir sind nächste Woche zusammen in Stuttgart.
Erstmal liegt die entschleunigte Woche an. Oh, das wird
was
toll.
Für eine entschleunigte Woche?
Wir haben in der Uni nächste Woche keine neuen Themen, sondern nur Wiederholungen.
Ui, okay. Ja. Das könnte dir gut tun,
das
ne?
Das wird toll.
Das heißt aber, in der Zeit, wenn du in Bilbao bist, kommen die ganzen neuen Sachen.
Naja, dann geht's halt weiter wie vorher.
Okay, ja gut, okay. Ja. Aber von den Terminen her in der kommenden Woche, wir sind zusammen in Stuttgart am 14.11. Du bist in Konstanz am 15. Da wird auch langsam, hörte ich, der Platz knapp, obwohl es sehr, sehr viel Platz gibt. Also wer noch Konstanz sich Jay-Z anschauen möchte, das ist, glaube ich, Vortrag und Filmbegleitung, ne? Mhm. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich meine Gespräch und Filmbegleitung. Das ist am 15.11. in Konstanz. Infos packt Jason in die Shownotes. Der sollte sich jetzt zügig beeilen. Ich glaube, da ist nur eine E-Mail-Anmeldung nötig oder so, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, doch, ich glaube schon. Weil die hinsichtlich der Platzkapazitäten dort gucken wollen, dass das alles gut funktioniert. Und dann sind wir eine Woche später, und da freue ich mich jetzt schon wie die Sau drauf, in Bilbao.
Ja.
Mit dem Zug.
Ja.
Du von Zürich, ich von Kassel und wenn alles gut geht, treffen wir uns abends in Barcelona und ich weiß genau, einer von uns beiden wird nicht da sein. Ja. Das wird großartig, das weiß ich jetzt schon. Ich sehe schon mich abends in diesem Hotelzimmer liegen, schwitzend wie ein Schwein. Wie mache ich das jetzt, weil du irgendwo gestrandet bist? Oder umgekehrt. Ja, das könnte auch sein, ja. Das könnte auch sein, ja. Aber das wird gut. Das wird gut. Da können wir uns ja, da werden wir uns richtig schön Videonachrichten werden wir uns dann schicken, wer wo sich gerade befindet.
Ja, wir können uns ja einfach, wir können über Instagram kommunizieren. Jeder lädt einfach da, das, was
über Stories quasi. Ja. Oh ja, genau, das machen wir. Das machen wir. Ja. Hallo Papsi, ich bin gerade hier und her, ja. Und wie ist es bei dir? Was gab's bei dir zu essen? Und dann so, hey, ja, ich habe gar nichts gekriegt in diesem Scheißladen hier.
Ja,
das könnte witzig werden. Das könnten wir uns mal überlegen, ob wir das in Bilbao auf der Reise machen dann insgesamt. Ja, aber da freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr drauf. Das habe ich auch dringend nötig. Ich habe echt überlegt, ich hatte sehr, sehr lange keinen Urlaub mehr, ne? Also so richtig Urlaub. Ich meine, ich habe letztes Jahr 4 Wochen am Stück Urlaub gemacht, aber wir waren auch 4 Wochen am Stück mit dem Film unterwegs.
Ja, stimmt.
Wir waren jeden Tag unterwegs. Das ist echt krass gewesen.
Das war schon krass,
ja. Und davor das Jahr waren wir auch nicht im Urlaub. Da habe ich das ganze Jahr durchgezogen.
Aber 2023 waren wir doch zusammen in Bulgarien.
Ja, aber das war ja auch kein Urlaub. Das habe ich gerade gesagt.
Das war ja kein Urlaub.
Alter, wir sind 10 Tage bei brütender Hitze da mit den Zügen durch die Gegend gerammelt. Da hatte ich ja keine Erholung.
Aber dazwischen.
Ja, aber die war ja sofort weg von dieser Zugreise.
Ja, gut.
Und davor waren wir zwei Jahre nicht weg, Corona-bedingt, ne?
Ja. Naja, aber nach dem Maßstab kriegst du ja nie wieder Urlaub, weil überall, wo du hinfahren willst, musst du erstmal hinfahren, so.
Nee, ich glaube, ich flieg wieder.
Nee, das geht nicht.
Ich denke schon.
Die Zeit ist jetzt, wir haben ja 2024, in einem Jahr ist die Frist des familieninternen Klimaschutzgesetzes erreicht. Die Zeiten sind endgültig vorbei und die kommen auch nicht wieder.
Das kann man nie wissen. Wenn Fritze erstmal Flugtaxis eingeführt haben und die Reichweite haben bis in die Karibik, dann kannst du mich mal am Popo knutschen.
Ja, also wenn wir tatsächlich.
Ich mich in mein Flugtaxi und dann geht's ab an die. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ja, das wird super.
Wenn du einen Energieträger findest, der eine vergleichbare Energiedichte wie Kerosin.
Kernfusion, hat. Hallo. Die haben eigene kleine Kerne.
Infusionsreaktor in das Flugtaxi
reinbauen. Die haben eigene kleine Reaktoren im Flugtaxi drin. Die baut Fritze Merz, schraubt die höchstpersönlich mit seinem Schraubenschlüssel und seinem Schweißergerät wird das unter so ein Ding getackert und dann geht ab die Post. Dann haben die ihren eigenen kleinen Fusionsreaktor und dann sind die ganzen Probleme gelöst. Das ist ganz easy eigentlich.
Ich würde manchmal gerne mal hören, wie er das meinen Professoren an der ETH erzählt und das mit der Kernfusion in 10 Jahren. Das würde ich einige von denen, würde ich gerne die Reaktion sehen.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ach, Jay-Z, Mensch, es ist schon echt eine ganz schön krasse Woche gewesen.
Ja.
Und ich finde es auch ein bisschen spooky. Also einerseits ist es etwas, dass ja Leute, hat ja auch heute jemand bei Instagram irgendwie, als du deine Gefühlswelt dort so ein bisschen geschildert hast, hat irgendeiner drunter geschrieben, Egomane, bla 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 bla, also irgendetwas, der sich zu wichtig nimmt und hast du nicht gesehen oder sowas. Wobei ich fand es wirklich gut und wichtig, dass du das so gemacht hast, weil ich glaube, dass es ganz viele gibt, die sich da noch gar keine Gedanken zu gemacht haben, die tatsächlich erstmal so leben und sagen, es ist mir scheißegal, wer in den USA Präsident ist, denen so das große Ganze und was daraus resultieren passieren könnte, glaube ich, gar nicht bewusst ist so.
Das Gefühl habe ich auch.
Da gibt es nicht wenige. Auch so, wie realistisch plötzlich ein Szenario ist, dass Europa das gemütliche, das leckere Filetstück ist, was sich Wladimir und Donald gemütlich mit den Chinesen aufteilen.
Ich habe halt auch das Gefühl, dass da durchaus viele Menschen, die auch meine politischen Ansichten teilen, die, wenn ich sie fragen würde, die offensichtlich Trump furchtbar finden und die auch schlau sind, also die, wo ich sagen würde, die verstehen Zusammenhänge prinzipiell, haben das Ausmaß, für viele zumindest, also entweder sie haben einen unfassbar guten Mechanismus damit zu dealen und wissen, ja, wenn ich jetzt in Panik gerate, bewirkt das nichts Positives, aber sie haben es trotzdem verstanden, dann beneide ich sie, oder ihnen ist das Ausmaß noch nicht wirklich klar, das weiß ich nicht, aber dass viele dann doch direkt am Tag danach recht normal den Tag bestreiten konnten.
Gut, das kann ja auch eine Form von Verdrängung erstmal sein oder
das
sowas.
Das ist halt die Frage.
Die dann trotzdem abends im Bett liegen und sich Sorgen machen oder sowas. Das würde ich mir. Aber ich glaube schon, also unabhängig von denen, die es dann noch gibt, dass es also dann quasi mehr gibt, die sich tatsächlich damit beschäftigen, Sorgen machen, Zusammenhang verstehen und, als man denkt, gibt es halt trotzdem einen beträchtlich großen Teil, dem es wirklich völlig an den Arsch vorbeigeht oder die es halt nicht verstehen. Und das ist halt, finde ich, bei so einer echt großen Kiste schon eine Hausnummer. Und da kann man uns als woke, links-grün, versüffte sonst was bezeichnen. Ich finde, der Einzige, dem du diesbezüglich zuhören kannst, ist Robert Habeck.
Mhm.
Und das nicht nur jetzt aktuell, sondern insgesamt schon immer sehr über eine vierjährige Amtszeit hinausschauend, weißt du?
Das sehe ich auch so.
Und da bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Die Welt und Springer haben ja schon wieder alle Geschütze aufgefahren. Er hat gestern Mittag ja seine Kanzlerkandidatur bekannt gegeben. Und ich hatte dann gestern geguckt, bei YouTube waren dann irgendwie gleich vier verschiedene Beiträge von wegen, wie lächerlich das ist und Habeck seine größten Fehltritte und was weiß ich.
Das kennen wir jetzt schon von Baerbock.
Das wird schlimmer. Das wird schlimmer. Das wird, glaube ich, schlimmer. Das wird wieder richtig, richtig, richtig ekelhaft. Darauf kannst du dich verlassen. Darauf kannst du dich verlassen.
Ja.
Müsste man eigentlich mal tracken über so eine KI oder
irgendwas. Ja, stimmt.
Aber es ist bei YouTube sowieso so ein Moloch, finde ich. Also wenn man da bei YouTube in die Nachrichten reinschaut, das muss ja irgendwie kuratiert sein. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja gruselig hoch 10. Auch die ganzen Titel, wer denkt sich denn bitte diese Titel aus?
Ich weiß, also ich verstehe nicht, warum.
Ganz, ganz übel.
Wie kann das auf deiner Plattform auch abgehen und du hast nicht das Bedürfnis, da einzuschreiten?
Ja gut, frag mal Elon.
Ja, das ist ja nochmal eine andere Nummer.
Wobei man rückwirkend sagen muss, sich für 44 Milliarden Dollar die Macht zu kaufen, über den Präsidenten in den Vereinigten Staaten mitzuentscheiden, ist natürlich auch schon wieder ein anderer Blickwinkel, ne?
Ja, ich glaube auch gar nicht, dass es so eine unkluge Entscheidung war. Es war einfach eine sehr böse Entscheidung.
Ja, aber viele haben ja das aus rein wirtschaftlicher Sicht betrachtet. Ich übrigens auch, weil ich gedacht habe, wie kann der so viel Geld dafür zahlen? Das kriegt er ja nie remunerisiert. Als er eigentlich immer hieß, er wollte daraus das große Ding machen. Oder X sollte ja das sollte ja eigentlich so Bezahldienst und alles soll darüber laufen und. Und jetzt ist es nur noch ein Drecksloch.
Ich glaube, es ging einzig und allein darum, das kaputt zu machen, weil es stört.
Weil es so ein schöner Ort war, weil es ein guter Ort war. Ja, es kann gut sein. Ja. Bist du jetzt eigentlich mittlerweile auf Blue Sky?
Ich habe einen Account, aber ich bin aktuell eigentlich nur auf Insta.
Und ich wollte dich jetzt erwähnen und da hat er gesagt, dass dein Handle invalid ist.
Komisch.
Ja, müssen wir mal gucken. Weil das wäre ja nochmal eine gute Alternative. Da sind zumindest eine Menge Menschen jetzt, die wir kennen und schätzen von Twitter seit vielen, vielen Jahren.
Eigentlich mag ich auch textbasierte Social Networks lieber. Ich mag es nicht, dass... Videos haben auch ihre Vorteile manchmal, weil man kann coole Sachen zeigen. Aber wenn ich eigentlich nur etwas sagen möchte, eine Botschaft, und dann steht im Fokus aber nicht das, was ich sage, sondern wo ich gerade bin und wie meine Haare gerade sind und was noch so alles. Das ist irgendwie, bei Text ist der Fokus viel, viel, viel mehr auf dem Inhalt, auf dem gesprochenen Wort. Das liegt mir eigentlich viel, viel, viel besser.
Dann aktualisieren wir deinen Blue Sky-Account und wir rufen alle auf, dir bei Blue Sky schnellstmöglich zu folgen und dann kannst du da wieder richtig loslegen. Ich fand das bei Twitter auch immer früher total unterhaltsam.
Ja, das vermisse ich
dich auch. Wenn ich die ganze Zeit nicht gesehen habe, konnte ich abends wenigstens nachlesen, was du so getrieben hast, so insgesamt. Ja. Ja, machen wir Schluss für heute. Hat gut getan, JC.
Ja.
Hat wirklich gut getan, mal wieder mit dir zu sprechen. Und nächste Woche haben wir Stuttgart zusammen.
Das wird auch cool.
Und dann schon eine Woche später auf nach Bilbao.
Ja.
Das wird cool.
Ja.
Da können wir unterwegs podcasten.
Stimmt.